Um das noch ein klein wenig zu illustrieren oder deutlich zu machen, eine Bibelstelle, die sicher vielen vertraut ist. Gott ist kein Gott von den Toten, sondern von den Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Totensonntag, Ewigkeitssonntag lassen grüßen. Wir gedenken zu Recht der Verstorbenen. Ich war mit dem Bürgermeister zusammen auf dem Friedhof in Laichingen und wir haben an die Gefallenen der Kriege erinnert. Das ist in Ordnung, gut und richtig. Mein eigener Opa war mit dabei, weil er nicht bei der Nazi-Partei war und dann eben starb. Von daher, das Erinnern an verstorbene Menschen, das ist das eine, der Blick in unsere heutige Welt und Zeit, in ihrer Vergänglichkeit und in ihrer Bruchstückhaftigkeit. Und das andere ist der Ausblick auf die Ewigkeit. Es gibt so einen Satz, der geht in die Richtung, das eine ist die Heimat, aus der wir kommen, und das andere ist die Heimat, in die wir gehen. Ich sage immer wieder, ich werde einmal Party im Himmel feiern mit meinen Eltern. Die sind 1999, 2001 gestorben und ich freue mich, die dort wiederzusehen. Das ist dieser Ausblick. Das ist das, dass wir an einen Gott glauben, der ein lebendiger Gott ist. Im Zusammenhang mit dem Toten- und Ewigkeitssonntag fragte mich neulich jemand in unserer Gemeinde beim Seniorenkreis, sag mal, wie funktioniert das eigentlich mit der Entrückung? Soll ich jetzt ein Mikrofon nehmen, rumgehen und fragen, ob ihr das wisst? Ich weiß es nicht. Ich habe zu diesem lieben, von mir sehr geschätzten älteren Bruder gesagt, du, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es so etwas wie die Ewigkeit gibt und wie das dann funktioniert mit Auferstehung, Auferweckung, Ewigkeit, Entrückung, das überlasse ich getrost auch Gott. Wichtig ist mir, dass wir diese Jenseitshoffnung festhalten. Und das hoffe ich, dass ihr als ein Wort zumindest mitnehmt. Dass Wolfgang Bay heute von dieser Jenseitshoffnung gepredigt und gesprochen hat. Dass es ein Jenseits gibt, auf das wir hoffen dürfen und dass das eine riesig große Hoffnung ist. Jenseits nämlich. Und ansonsten leben wir trotzdem weiter heute hier und jetzt und das ist gut und richtig und wichtig. Denn wenn wir das nicht mehr tun, dann verlieren wir die Erdung. Ein Bibelvers oder ein Abschnitt im Alten Testament, der schon von diesem Jenseits und Diesseits spricht, ist dieser Vers oder sind diese Verse aus dem Zacharia-Buch. Und jetzt bitte ich, das Bild einzublenden. Ein Bild, in dem es um dieses Vorstellen von Zeit und Ewigkeit und Gottes Eingreifen geht. Da ist diese Stadt, das neue Jerusalem, und es wehen Feuerflammen drumherum. Ihr bekommt nachher von mir dieses Bild mit, und an diesem Bild ist angeheftet ein kleiner Maßstab, ein Zentimeterband. Das soll etwas deutlich machen von dem, um das es hier geht. Da ist einerseits eine Stadt, eher so ein bisschen im Hintergrund, das neue Jerusalem darstellen und davor wie eine Feuerwand. Und Leute wie Günther könnten sicher besser erklären, was ein Firewall ist, ein Feuerschutzwall im Internet. Braucht man für den Computer. Ich hoffe, wer einen Computer hat, hat auch einen Firewall. Dieser Firewall, man kann ihn auch in der Landwirtschaft ein bisschen darstellen. Neulich kam eine Dokumentation über den Urwald und Menschen, die da seit Zeiten, Urzeiten leben. Und wer schon mal bei der Feuerwehr gearbeitet hat, weiß, man kann einem Feuer auch ein Gegenfeuer setzen. Wenn das Feuer kommt, und das haben wir in Nigeria erlebt, eine Feuerwalze, die tagelang sich an uns heranwalzte, 4 Meter hohes Buschgras, das brannte lichterloh. Und wir wussten genau, wenn wir das nicht irgendwie bremsen, dann erreicht es unsere Schulgebäude. Also haben wir ein Gegenfeuer gesetzt, einen Firewall, eine Feuerwand. Und diese Feuerwand geht um dieses Jerusalem herum. So beschreibt es dieser Mensch im Zacharia-Buch. Und dann kommt dieser Engel mit seinem Maßstab und er misst aus und er hat eine genaue Vorstellung, wie diese Stadt sein wird und sein soll. Und dann kommt jene Stimme, die sagt, was machst du da mit deinem Maßstab? Und ihr Lieben, wir alle haben irgendeinen Maßstab. Ich weiß, ihr habt schon lange Planungen, Überlegungen für dieses Kirchengebäude. Wir gehen nicht ins Detail, aber ihr wisst es. Wir haben auch unsere eigenen Vorstellungen, wie irgendetwas sein soll. Ich habe in meinem Leben so 7, 8 Häuser etwa geplant, inklusive dem, in welches wir im kommenden Jahr im Herbst einziehen. Ich liebe es, zu planen, zu bauen. Und wir brauchen solche Vorstellungen auch im Übertragenen. Das, was richtig und in Ordnung ist. Mir ist es nicht recht, dass ich heute so kurz vor knapp zu diesem Gottesdienst gekommen bin. Nächstes Mal werde ich früher losfahren, weil es eben so dumme Schranken gibt wie in Blaustein und anderes. Damit müsste man eigentlich früher rechnen. Pünktlichkeit. Das ist so ein Maßstab, den wir alle irgendwie haben. Und der wird manches Mal bei Reisen auch auf die Probe gestellt. Spätestens, wenn man in die Deutsche Bahn einsteigt. Wir haben unsere Vorstellungen auch im Blick auf das Miteinander. Neulich las ich irgendwo die Vorstellung, dass man in der Familie alle so freundlich miteinander zusammen ist. 70% der Deutschen sind enttäuscht über das Zusammenleben in ihrer eigenen Familie. Und kommen wir mal zur Gemeinde. Ich nenne nicht den Namen der Gemeinde, in der ich neulich mit jemandem darüber redete, wo diese Person zu mir sagte, du, bei uns in der Gemeinde gibt es eine Frau, da wären viele gar nicht traurig, wenn die nicht mehr wiederkommen würde. Ich nenne diesen Satz noch einmal. Bei uns in der Gemeinde gibt es eine Frau, da wären andere gar nicht traurig, wenn die nicht wiederkommen würde. Geht es euch da auch so wie mir, dass so ein Schaudern durch euch durchgeht? Und man denken muss, ist das Gemeinde Jesu, wie der Chef sich das vorstellt? Von daher, wir haben alle unsere Maßstäbe in der einen oder anderen Hinsicht. Ein letzter, den ich noch nenne, das sind die Finanzen. Ich bin am Erstberuf Bankkaufmann, Abitur, Zivildienst, Bankkaufmann. Und ich lese immer wieder Wirtschaftsmagazine und da heißt es dann, Elon Musk ist im Moment so und so viel Milliarden wert. Und ich denke, naja, das ist nicht er wert, sondern die Firmen, die er besitzt und das nach derzeitigem Börsenwert. Ein ganz grausamer Wert war ja der, dass Adolf Hitler in den Konzentrationslagern ausrechnen ließ, wie viel das Fleisch der Ermordeten wert ist und die Knochen. Der menschliche Wert ist ein anderer. Er bemisst sich nach der Liebe Gottes. Er bemisst sich nach dem, was jener Engel damals sagte. Jener Engel, der sagte, es ist Gottes Stadt. Und es ist Gott, der diese Stadt schützt. Es ist Gott, der kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. So lasst eure Maßstäbe sein. Lernt einen neuen Maßstab, den Maßstab der Barmherzigkeit, den Maßstab des Reiches Gottes, von dem Jesus Christus verkündigt, selig sind die Frieden stiften. Und ihr Lieben, ich weiß bei Zeiten nicht, wie das heute funktionieren kann. Aber auch da schaudert es mir immer wieder, wenn einseitig Putin immer nur als Kriegstreiber beschrieben wird. Selenskyj fordert genauso immer mehr Waffen und sagt, ihr müsst mir mehr begeben, sonst verliere ich und ihr seid schuld. So kann und wird das nicht weitergehen. Aber wie gesagt, ich bin kein Politiker. Ich bin ein Idealist und Christenmensch, der hofft, dass dieses Reich Gottes in unserer Welt wieder stärker an Kraft und an Würde bekommt. Und dass man sagt, ja, man muss auch mit einem Putin an einem Verhandlungstisch sitzen. Und es wird nicht leicht werden. Es wird nicht leicht, so wie es für Jesus Christus nicht leicht war, in diese Welt zu kommen. Aber ich träume von einer Welt, in der ein anderer Maßstab zählt. Ich träume von einer Welt, in der Jesus Christus uns zeigt, wie er sich vorstellt, dass wir miteinander leben. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht, auch das bekommt ihr nachher zum Mitnehmen. Es ist ein etwas ungewöhnliches Christfestbild. Vielleicht könnt ihr es nicht ganz so gut erkennen, aber hier vorne sitzt Josef mit dem Kind auf dem Schoß und die Maria liest in der Bibel mit ihrem roten Gewand. Wir sind es eher gewohnt, dass das Christkind irgendwie so bei Maria an der Brust liegt und der Josef nach den Tieren schaut oder wie auch immer. Dieses Bild gehört zu morgen Abend. Morgen Abend ist das Adventsgebet, das die ACK Baden-Württemberg veranstaltet. Und das Motto dieses Adventsgebetes lautet dieses Jahr Versöhnung erwarten. Und diese Versöhnung beginnt da, wo unsere Maßstäbe verändert werden, wo dieser Jesus auf einmal derjenige ist, der sich um das Kind kümmert und nicht die Frau. Oh, so etwas. Und diese Frau liest die Bibel. Oh. Erinnert ihr euch noch an Zeiten, als es hieß, keine Frau auf die Kanzel? Meine Studienkollegin hieß Christine Erb Kanzleiter. Die hat das durchaus noch erlebt, dass ihr das gesagt wurde. Oh, Frau Kanzleiter, Sie müssen aber aufpassen, dass Sie nicht sexy wirken, wenn Sie predigen. Ich fand das schlimm. Dass jemand nicht Gottes Wort zuhört, sondern nur sieht, ist der Mann oder Frau. Diese Frau Maria traut sich was. Die verändert den Maßstab. Die liest in der Bibel, die liest von Gottes Wort und die bekommt Mut daraus und sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Deshalb haben wir manche dieser Überlieferungen überhaupt erst bekommen, weil es so eine Maria gab, die diese Bibel ins Herz hineintrug. Leben mit dem Schatten der Toten. Ein Bild vom Friedhof in Breslau. Dieses Kind, wir wissen das alle, Jesus Christus wird größer und als Jesus wird er ans Kreuz genagelt. Und an diesem Kreuzbild fällt dieser Jesus vom Kreuz herunter. Ein sehr ungewöhnliches Bild. Und ich liebe es im Urlaub oder sonst, wenn ich in einer Stadt bin, in Kirchen hineinzugehen. Und eine der Fragen, die mich beschäftigt ist, gibt es in dieser Kirche ein Kreuz? Das ist ja nicht immer der Fall. Neulich war ich in einer sogenannten Kunstkirche in Bremen. Da wurden nur noch Kunstbilder ausgestellt und war kein Kreuz. Und ich habe mir erlaubt, den dafür zuständigen Superintendenten zu fragen und zu sagen, ihr habt hier eine wunderbare Kirche mit wunderbaren Bildern, aber da ist gar kein Kreuz da. Dann sagte er, wir sind so reformiert, dass wir auch ein Kreuz nicht in der Kirche aufhängen. Das ist unsere Freiheit. Aber das ist dann Kirchengeschichte und wie man Kirchenräume gestaltet und welchen Maßstab man da anlegt. Dieser Jesus passt nicht in unsere Vorstellungen. Genauso wenig wie seine Eltern, genauso wenig wie seine Geburt, genauso wenig wie unsere christliche Zeitrechnung. Weil unsere Zeitrechnung eine andere ist, weil unsere Vorstellung die des Reiches Gottes sein möchte. Und dieser Jesus, der streckt uns die Hand entgegen. Er hat Mitleid. Er hängt einerseits in diesem Kreuz und ich stelle mir das grausam vor, mit einer Hand und einem Nagel hier an dem Arm und dann andererseits die Hand uns reichend. Auch das sprengt unsere Maßstäbe und Vorstellungen. Aber so ist er. Dieses Kind in der Krippe, das gekommen ist, dieser Jesus, der seinen Weg ging, um ein neues Reich zu verkündigen und davon zu reden, dass es möglich ist, dass es Versöhnung gibt. Wie oft haben wir das nicht auch erlebt? Ihr Lieben, 1976 ging ich das erste Mal nach Frankreich zum Schüleraustausch. 76. Oh, der Erbfeind. Zu Denigage du, zu die Franzose. Als wir mit meinem Schüleraustauschpartner in Heidelberg beim Essen waren, in einem edlen Restaurant, sagte da jemand, ein Franzos ist das, das sind doch die Schneckenfresser. Und als ich in Frankreich war, lernte ich dort, welche üblen Namen es über die Deutschen gibt. Fun Fact, eine nette Tatsache ist, 10 Jahre später heiratete mein Schüleraustauschpartner meine Lieblingscousine. Die haben 2 Kinder, die leben in einem Fort von Paris, sind 3-sprachig aufgewachsen und der eine davon arbeitet bei der Lufthansa am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Und ich denke, ja, da hat Versöhnung stattgefunden. Und seine Familie, die meines Schüleraustauschpartners, das sind nicht einmal von Hause aus so richtige pietistische Christen, sondern Sozialisten und Gewerkschaftler, wie man das in Frankreich oft findet. Und wir wurden ziemlich beste Freunde miteinander. Und nächstes Jahr sind meine Cousine und er 40 Jahre verheiratet. Und so beginnt Versöhnung. So im Kleinen fängt das an mit diesem Jesus. So ist das mit diesem Reich Gottes, dass das unter uns erlebbar wird. Dass man in der Gemeinde sagt, jawohl, wir lernen miteinander leben, die einen und die anderen. Wir lernen als Großbezirk miteinander zu hoffen und zu vertrauen, dass dieser oberste Dienst da etwas mit uns vorhat. Wir lernen einen neuen Ausblick, das neue Jerusalem. Eine Darstellung, wie ich sie neulich gefunden habe, bei der Distriktsversammlung in einem Andachtsraum hing dieses Bild. Und es gibt so verschiedene Vorstellungen des neuen Jerusalems, die Tore und so weiter. Auch da, wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Als Möchtegern-Architekt würde ich das gerne beschreiben. Es bleiben Bilder, es bleibt die Hoffnung, es bleibt diese Sehnsucht, dass Gott uns in seiner Liebe zu sich hinzieht und dass der Tod uns nicht scheiden kann von ihm, wie es in der Bibel heißt. Es bleibt diese Vision, dass jener Engel kommt und unsere Vorstellungen zerstört, dass jener Jesus Christus auferstanden ist und lebt in Herrlichkeit und Ewigkeit, dass er die Lebenden und die Toten richten wird und dass sein neues Reich mit uns heute hier und jetzt beginnt. Ich gebe zu, ich frage es mich selber manches Mal und vielleicht ihr auch, glaube ich das noch? Hoffe ich das noch? Vertraue ich darauf, dass diese Liebe Jesu Christi stärker ist als alle Dinge, die wir in den Nachrichten zu hören bekommen? Vertraue ich darauf, dass einzelne kleine Geschichten, in denen Hoffnung erlebbar wurde, heute neu erlebbar werden und in Zukunft vollends werden? Ich hoffe es. Ich will es lernen, immer wieder neu zu vertrauen, dass jener Engel kommt und sagt, Versöhnung ist möglich. Du kannst sie erwarten. Du kannst in dieser neuen Welt Gottes leben, in Ewigkeit und Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich wünsche es uns gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass wir es immer wieder neu erfassen, dass Hoffnung möglich ist, kontrafaktisches Leben möglich ist, gegen das Faktische dieser Welt, weil dieser Jesus Christus die Fakten verändert hat und deshalb dieser andere Kalender, deshalb die Versöhnung, die durch ihn möglich ist, die entgegengestreckte Hand, die von ihm aus der Ewigkeit zu uns in diese Zeit kommt. Aber auch das Anerkennen dessen, dass es diesen Schutzwall gibt, diesen garstlichen Graben zwischen Zeit und Ewigkeit. Die Ewigkeit ist nicht nur die Fortschreibung irgendwie von genau dem, was wir hier kennen. Eine gute Freundin von uns, eine feministische Theologin aus Amerika, Denise Hannicutt, eine relativ kleine Frau, die ziemlich viel erlitten hat in ihrem Leben. Mit ihr haben wir auch mal über die Ewigkeit geredet und Fragen, die wir dann dort Gott stellen werden. Und Denise strahlte uns an und sagte, wenn wir in der Herrlichkeit sind und der Ewigkeit, wir werden Gott keine Fragen mehr stellen. Wir werden nur dieses Wow, Gott ist so groß und herrlich sagen. Daran buchstabieren wir noch. Darauf hoffen wir. Dahin leben wir. Wir werden ihm gegenüberstehen. Amen.